Also das ist nicht so ein gängiges Thema. Deswegen sage ich euch, wie ich da drauf gekommen bin. Das erste war, wir haben ein Lied gesungen im Lobpreis bei uns in der Gemeinde. Da ging es um die himmlischen Gärten. Und das hat bei mir so richtig Schnipp gemacht und dachte, warte. Die himmlischen Gärten sind ja Gärten. Also man singt das ja manchmal so als Gesamtzeile. Das sind ja Gärten, da geht es um Garten. Warte, der Garten Eden ist ja ein Garten. Und das Dritte ist, für mich ist Garten was wirklich Schönes. Ich habe keinen perfekten Garten. Ich habe den, wo die Bienen zufrieden sind. Also wo alles wächst. Und für mich ist Garten ein Ort. Also mein Vater hatte einen Garten in Schweinfurt, so einen Schrebergarten. Und ich habe vor kurzem dieses Bild wieder gefunden, ein Foto. Da sitzt er unter den alten Apfelbäumen. Da haben wir immer Kaffee getrunken an so einem Klapptisch mit einer Stofftischdecke und Thermoskanne und Kuchen. Und es war für mich so also ein Wohlfühlort der Ruhe. Also es ist für mich so der Inbegriff von Ruhe da. Ich stelle euch jetzt noch zwei Sachen her, damit ihr die ganze Zeit darüber nachdenken könnt. Das sind zwei Sachen, die könnt ihr die ganze Zeit anschauen und euch fragen, was es damit auf sich hat. Und am Schluss werde ich es euch erklären. Manchmal hilft es, wenn die Augen was haben, wo sie sich festhalten können. Das ist ein Glas mit Quittengelee. Ich stecke da noch. Und ein Kranz aus Rosmarin. Was hat es mit dem Garten Eden auf sich? Wo ist der Garten Eden, biblisch gesehen? Im Irak, im Iran, im Norden, in der Ebene Tibris. Und was wissen wir davon? Ich lese es euch vor. Erster Mose 2, 8 bis 15. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern. Und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste hieß Pishon, der fließt um das ganze Land Havila. Und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolacharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Der fließt östlich von Assyrien, der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Die Beschreibung vom Garten Eden ist ein vollkommener Garten. Da steht, dass es viele Bäume gibt, schön, also richtig, es gibt ja mega schöne Bäume. Ich liebe Pflanzen, aber es gibt ja so krass verschiedene Bäume. Sie waren nicht nur schön, sie waren auch gut zu essen. Also richtig Früchte. Nicht nur das, was bei uns so wächst, nicht nur Sauerkirschen, sondern stellt euch so blühende Orangenbäume vor, wenn du da durchläufst und es riecht so gut. Oder Mango, das wächst bei uns ja ganz schlecht. Ananas, Bananen, betörende Düfte von Nelken und Lavendel. Und es riecht nach Rosen und nach Minze und nach Jasmin. Und es ist schwer, sich bei diesen Temperaturen das vorzustellen. Ihr schafft es. Es ist richtig warm und es riecht richtig gut. Und es gibt einen kühlen Schatten und es gibt frisches Wasser. Einen Fluss mit 4 Hauptarmen und 2 besondere Bäume. Der eine Baum, die Erkenntnis von Gut und Böse, mit dem Hinweis, nicht essen. Nicht essen, davon nicht essen. Und der Baum des Lebens wäre essbar gewesen, wäre. Alles ist geordnet. Es ist alles harmonisch, es ist perfekt. Die Flüsse sind zur Bewässerung hervorragend geeignet, die Bäume sind gut, es wächst alles super. Garten Eden heißt wörtlich geschütztes Glück. Das Verb vom hebräischen Gan für Garten heißt schützen oder hegen und Eden bedeutet Glück, geschütztes Glück. Gott schützt selber das Glück. Es ist kein Schlaraffenland, im Gegensatz zum Schlaraffenland, wo die Lebensmittel da so rumfliegen, was auch nicht so ganz realistisch ist, soll der Mensch den Garten bebauen und bewahren. Das heißt, du trittst in Verbindung mit deinem Garten. Da, wenn Gold ist, da braucht man mehr als meine kleine Schaufel. Da, wenn Harz ist oder Edelsteine, das ist echte Arbeit. Das sind echt kostbare Bodenschätze, aber es ist echte Arbeit. Und den Garten bebauen, ja, wenn da Wasser ist, dann macht es auch Spaß. Wir haben heuer zum ersten Mal so ein Beregnungssystem so an der Kante entlang. Und seitdem haut die Pflanzen raus, es ist der Hammer, während wir sonst immer so mit der Kanne gegossen haben. Also es ist ein Unterschied, ob da ein Fluss vorbeifließt. Und so war der Garten. Aber hätte alles so bleiben können, der Mensch wollte mehr. Er wollte die Kontrolle. Er wollte alles erreichen und vor allem keinen brauchen. Und isst vom Baum der Erkenntnis. Die Folge, das wisst ihr, war Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann erkennt man auch, dass es dumm war. Die Angst, die Trennung von Gott. Aber was Gott macht, er haut nicht Blitz und Donner rein, sondern er ruft den Menschen. Er sucht ihn immer noch. Ich lese euch aus 1. Mose 3 ein paar Zeilen, ne? Vers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich höre dich im Garten und fürchte mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Und dann kommt die Geschichte, du bist schuld, du bist schuld. Aber Gott spricht den Menschen an und er fragt ihn und er sucht ihn. Und er versorgt ihn trotzdem noch, weil ab Vers 21 und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Also das ist eine ungewöhnliche Reaktion. Die haben alles falsch gemacht. Alles, was sie falsch machen konnten. Und Gott versorgt sie. Und natürlich gibt es eine Konsequenz. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Und er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewig. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten, dass er die Erde bebaute. Also der erste Auftrag war, den Garten Eden zu bebauen. Jetzt ist es nur noch die Erde. Und es ist viel schwerer. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Es gibt einen Weg immer noch zum Baum des Lebens. Und der Garten Eden ist eigentlich unsere Heimat. Da kommen wir eigentlich her. Da wollen wir auch hin. Deswegen spricht man da auch immer vom Paradies und paradiesischen Zuständen. Das ist das, wo wir eigentlich hinwollen, was unsere Sehnsucht ist. Gibt es ein Zurück? Gibt es für uns ein Zurück auf diesem Weg zum Baum des Lebens? Ja, ihr wisst es schon, es gibt ein Zurück. Gott sei Dank. Bevor wir da noch drauf eingehen, erstmal noch, wie oft kommt denn überhaupt das Wort Paradies in der Bibel vor? Nachdem es so zentral ist, denkt man ja, das ganz oft. Tatsächlich nur dreimal. Einmal 2. Korinther 12, Vers 4, da erzählt Paulus von einem Menschen, der entrückt wurde ins Paradies. Ich sage euch die Stellen nur ganz kurz. Dann in Lukas 23, 43, Jesus sagt zu dem Übeltäter, der neben ihm am Kreuz hängt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist die Stelle, mit der wir dann weiterarbeiten, in Offenbarung 2, Vers 7, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, da haben wir es, der im Paradies Gottes ist. Weil der Weg dann frei ist. Der Weg ist wieder frei. Und Jesus ist der Weg. Es gibt einen Zugang zu dem Baum des Lebens. Am Ende, das werdet ihr sehen in der Offenbarung, wird der Wohnsitz Gottes, der ja erst in der Stiftshütte war und dann im Tempel, auch in unserem Herzen beschrieben. Am Ende hat Gott einen neuen Wohnsitz, das neue Jerusalem. Und es ist eine Stadt, eine prachtvolle Stadt. Dann können wir sagen, ja, jetzt haben wir eine Stadt und davor hat man einen Garten. Ich hätte lieber einen Garten. Machen wir denn jetzt? Natürlich kennen wir sowieso nur Teile. Aber bereits da, in der Beschreibung dieser neuen, prachtvollen Stadt, gibt es Inventar aus dem Paradies. Ich zeig's euch. Und zwar Offenbarung 22. Ab Vers 1. Vorher die ganze Geschichte, na, ich lese es euch doch vor. Das neue Jerusalem, das ist das, wie es mal sein wird. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dann Kapitel 22, und er zeigte mir einen Strom, das hatten wir schon, mit lebendigem Wasser, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes mitten auf dem Platz. Mitten auf dem Platz in der Stadt. Vom Thron geht jetzt der Strom los, der Fluss. Und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens. Nicht nur einer. Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte nicht. Und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist immer noch die Elemente aus dem Garten Eden. Aber jetzt ist es richtig cool. Jetzt gibt es viele Bäume des Lebens, nicht mehr einen. Viele. Und die Nähe Gottes. Und ich liebe dieses Bild vom Garten, weil es so ein gutes Bild ist für die Heilsgeschichte. Weil es aus dem Garten losgeht und weil es einen Weg zurück gibt. Weil es noch mehr und noch besser wird, als es war. Und weil das unsere Heimat ist, unser Ursprung, und weil wir dahin zurück können durch Jesus. Und jetzt? Jetzt erzähle ich euch noch, was es für mich mit dem Garten auf sich hat. Wir waren mal bei einer Veranstaltung und ich hatte das Wort bekommen, an deinem Garten wirst du biblische Weisheiten erkennen. Ihr könnt es mal, falls ihr einen Garten habt, ansonsten Natur pur, mal ausprobieren. Das ist echt interessant. Also ich bin keiner, der behauptet, man muss in die Natur, um Gott zu erkennen, aber es ist schon gigantisch. Erstens, und ich sage das euch, was ich jetzt alles so rausgefunden habe. Und auch da gilt, falls ihr es für sinnlos haltet, vergesst es wieder. Es geht auf, was wir nicht gepflanzt haben. In unserem Leben gibt es Sachen, die gehen auf, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben. In meinem Garten habe ich es daran gesehen, ich habe aus dem Küchenfenster den Blick auf das Carport und das wollte ich noch nie sehen, weil ich will nicht ein Auto sehen, wenn ich zum Fenster rausschaue. Ich wollte immer, dass da was davor wächst, was so richtig groß ist. Meine Versuche haben nicht funktioniert. Und dann haben wir zu Georgs Jubiläum, habe ich gesagt, lass dir keine Blumen schenken, nimm was, was man einpflanzen kann. Und dann hat er so einen Hibiskus gekriegt und den haben wir eingepflanzt. Und aus irgendeinem Grund hat er sich weiterentwickelt und hat zwei neue Hibiskusse gebildet. Und die wachsen direkt vor meinem Küchenfenster. Super, riesig. Und ich bin so glücklich, weil das ist ein blankes Geschenk, da habe ich nichts dafür getan. Es geht auf, was du nicht gepflanzt hast. Du kannst einfach manche Sachen genießen, da hast du nichts dafür getan. Manches, zweitens, was wir unbedingt wollen, funktioniert nicht. Ich will unbedingt immer noch eine Hortensie, aber es geht nicht, das klappt nicht. Ich habe es ja an verschiedenen Orten schon gehabt, klappt nicht. Von manchen Sachen, ich weiß nicht, ob man sich endgültig verabschieden muss, jetzt ist es noch nicht dran. Drittens, auf Frucht in eurem Leben müsst ihr manchmal warten. In meinem Garten, wir hatten einen Pfirsichbaum, der hat maximal viele so große Pfirsiche getragen. Und dann ist er alt gewesen und abgebrochen. Und der Georg liebt diese Marmelade. Und wir haben 7 Jahre gewartet. Der erste nachgepflanzte Baum ist eingegangen. Der zweite hatte erst gar keine Blüten. Dann hat er mal 3 Pfirsiche gehabt. Die hat der Wind abgeschmissen. Eins hat unser Enkel gepflückt, als es grün war. Und in diesem Jahr, nach 7 Jahren, haben wir eine gigantische Pfirsichernte gehabt mit so viel Pfirsichmarmelade. Das ist einfach toll. Ihr müsst manchmal Geduld haben. Viertens, mein Garten ist individuell. Euer Leben seid ihr. Ihr seid einzigartig. In meinem Garten gibt es geschenkte Pflanzen. Also ich habe das immer gern genommen, wenn mir irgendjemand was gegeben hat. Und es gibt auch geerbte Pflanzen, die ich im Garten meines Vaters ausgegraben und wieder eingegraben habe. Und in eurem Leben gibt es Sachen, die sind einfach von außen an euch rangetragen. Manche Sachen, die ihr einfach mitbringt, aber ihr müsst euch nicht vergleichen. Kein Garten ist so wie mein Garten. Finden ihn auch nicht alle schön, aber ich. Nächster Punkt. Ich kann mit meinem Leben, beziehungsweise also mit meinem Garten, mit dem, was ich habe, andere beschenken. Mein Garten hat Möglichkeiten, du hast Möglichkeiten, die andere nicht haben. In meinem Garten kann man Früchte ernten, man hat Platz zum Feiern, man kann sich erholen, man kann Wäsche trocknen. Ich wasche inzwischen auch für meine Mutter und für unser Enkelkind und es riecht super, die frische Wäsche. Das ist was, was mein Garten bieten kann. Eure Möglichkeiten haben andere vielleicht nicht. Nächster Punkt, man muss sich kümmern. Unterschiedlich intensiv, aber du musst dich um dich selber kümmern. So wie ich mich um meinen Garten kümmern muss. Manchmal mehr, in manchen Phasen mehr, in manchen Phasen weniger. Jetzt gerade weniger, aber wir müssen uns kümmern und das Unkraut rechtzeitig entfernen. Mein Unkraut ist Giersch. Keiner stöhnt, habt ihr das auch? Ja. Kannst du machen, was du willst und so viel kann man gar nicht essen davon, auch wenn er essbar ist. Giersch. Genau. Und so gibt es auch in unserem Leben Sachen, die sind schwer unter die Füße zu kriegen. Da muss man immer wieder ran. Vielleicht könnten wir es mit Feuer vernichten, aber da stirbt halt auch was anderes. Nächster Punkt. Man darf die Pflanzen lieben und muss sie nicht immer ausrupfen und verbessern. Meine Nachbarin, die sehe ich dann, also wir sind so, dass man das gut sieht, was die anderen machen. Wir haben viele Fenster. Und die rupft immer irgendwas raus. Also die nimmt, die hat gepflanzt und dann rupft sie es wieder raus und gräbt es wieder woanders, einen noch besseren Stand und verbessert immer zu. Und es schaut auch gut aus. Aber die rupft so viel raus und verpflanzt so viel, wo ich mir denke, lass die doch erst mal wachsen. Gib ihr doch einfach mal Ruhe, lass doch das Ding erst mal wachsen. Du darfst auch an Sachen, die du hast, dich freuen und du musst es nicht ununterbrochen verbessern. Du kannst es machen, aber lass es doch einfach mal. Schau es doch erst mal an, wie es sich entwickelt und dann kannst du immer noch was ändern. Und man darf im Detail Gott erkennen. Leider ist jetzt Winter, aber wenn ihr ein Vergissmeinnicht seht, und es war für mich echt ein Aha-Erlebnis. Die sind ja so klein, die Blüten. In der Blüte ist um den Stempel rum ein kleiner weißer Ring. Wofür? Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Also gelb, winziger weißer Ring. Und dann die Blätter. Also ich mal Pflanzen, deswegen weiß ich das. Gott macht so coole Sachen im Kleinen. Viel mehr, als oft nach außen sichtbar ist. Freut euch an den Sachen, guckt genau hin. Und jetzt kommt das hier, aus der Fülle können wir andere beschenken. Ich bin wieder mit dem Fahrrad nach Erlangen gefahren und am Anfang der 8 Kilometer komme ich an einem Garten vorbei und da steht ein Schild zu verschenken, da habe ich angehalten, eine Riesenkiste Quitten in super-duper Format. Die können Sie alle haben, hat die Frau gesagt. Ich habe 15 Kisten davon. Also 15 solcher Kisten. Und dann habe ich meinen Fahrradkorb, den vorderen, vollgeladen, sodass mir der Lenker schon so weggekippt ist. Und so bin ich dann 8 Kilometer nach Erlangen gefahren. Ich wollte sie unbedingt. Und habe dann meine Tochter im Krankenhaus besucht, habe also 7 Kilo Quitten im Krankenhaus hoch und wieder runtergetragen. Aber ich habe mich so gefreut. Ich wollte die so gerne. Und habe echt einen ganzen Sonntag lang gearbeitet und diesen Quittenschilli gemacht. Und meine Nachbarin hat, als ich irgendwo abgeschnitten habe im Garten, hat gesagt, ja, ich habe meinen Rosmarin abgeschnitten. Habe ich alles weggeschmissen. Habe gesagt, was? So nichts damit gemacht. Ja, willst du ihn? Habe gesagt, her damit. Und dann habe ich lauter so Kränze draus gemacht. Die riechen gut. Also entweder lässt man sie außen hängen, aber innen riechen sie gut. Und ich habe mich super gefreut und habe dann statt aufräumen lauter Kränze gemacht. Das kann ich besser. Aus der Fülle, die ihr habt, mit dem, was ihr habt, könnt ihr andere beschenken. Und jetzt ist das Ende des Gartenjahres. Das heißt, es gibt Zeiten der Ruhe, da passiert nichts. Ihr macht nichts. Wenn ihr alles abgeschnitten habt, macht ihr nichts. Und es muss diese Zeiten der Ruhe geben, wo ihr nichts macht und wisst, ab März, April kommt wieder was. Ihr könnt einfach entspannt sein. Da wird wieder was kommen. Ihr dürft die Zeiten der Ruhe genießen. Ich wünsche euch zum Abschluss und zum Ende des Gartenjahres und zum Ewigkeitssonntag Dankbarkeit für allen Ertrag, alles, was ihr in dem Lebensjahr, in diesem 2025, in eurem Garten, aber auch in eurem Leben Ertrag hattet, Gebetserhörung hattet, alle Blüten, alles, was aufgegangen ist, alles, was ihr geerntet habt. Und dass die Hoffnung nicht aufhört, weil in der Bibel steht, es wird immer wieder Saat und Ernte geben, dass das nicht aufhört. Solange wir hier auf der Erde sind, wird es nicht aufhören. Und wenn es ausschaut, als ob es jetzt minus 10 Grad Frost hat in eurem Leben, es hört nicht auf. Es wird weitergehen.